The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 6. August. Es ist der vorläufige Schlusspunkt eines Bauprojekts, das eigentlich nur ein Bahnhof ist und doch zu einem Politikum wurde. Stuttgart 21. Gestern urteilte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof, dass die Deutsche Bahn für die aus dem Ruder gelaufenen Baukosten statt der ursprünglich geplanten 4,5 Milliarden Euro sind es mittlerweile 11 Milliarden alleine aufkommen muss. 15 Jahre ist es her, dass mit dem Bau eines Tiefbahnhofs begonnen wurde und sich in Stuttgart eine Protestbewegung formierte, die so anders war als die üblichen Dagegenseier, die weder links noch rechts war, sondern sich aus der Mitte der Gesellschaft speiste, dem Bürgertum.
Zehntausende gehen 2010 bei jedem Wetter auf die Straße, um Stuttgart 21 zu verhindern.
So der SWR über die Stuttgarter Montagsdemonstrationen im Jahr 2010. Eine Anlehnung an die Proteste in der ehemaligen DDR, als sich mutige Bürger gegen das diktatorische System auflehnen. Doch in Stuttgart ging es doch nur um einen Bahnhof, oder? Der Spiegelautor Dirk Kurpjuweit schuf damals den Begriff des Wutbürgers. Der Wutbürger wehrt sich gegen den Wandel, schrieb er in einem Essay über die Proteste. Und von einer skeptischen Mitte, die bewahren will, was sie hat und kennt, zu Lasten einer guten Zukunft dieses Landes. Im Rückblick ist der Wutbürger, zumindest nach der Definition von Kurpjuweit, die Konsequenz eines Politikstils, wie ihn Angela Merkel in ihren Regierungsjahren pflegte. Politik als Management des Hier und Jetzt. Eine Kanzlerin, die als Reformerin ihren ersten Wahlkampf bestritten hatte und im Regieren zur Bewahrerin wurde. Anders gesagt, der Wutbürger, der bewahren will, was er hat und was er kennt, war mit diesem Anliegen ein Abbild der Regierenden. Angela Merkel sagte damals im Herbst 2010 in einer Bundestagsrede, Stuttgart 21 entscheide über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
Und da werden wir eine große Debatte über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands führen. Einen Tunnel von Basel nach Karlsruhe oder weiß ich von wo nach wo bauen wollen, aber nicht mal einen Bahnhof aus einem Sackbahnhof, einen Untergrundbahnhof zu machen, meine Damen und Herren, unter der Erde. Das ist, lieber Herr Trittin, das ist verlogen. Wenn in Berlin ein Nord-Süd-Tunnel gebaut wurde, dann waren Sie dafür. Und wenn es jetzt Proteste gibt, dann sind Sie dagegen. So kann man Deutschlands Zukunft nicht gestalten, meine Damen und Herren.
Nein, die Zukunftsfähigkeit des Landes entscheidet sich nicht an dem Bau eines Bahnhofs. Damals nicht und auch heute nicht. Sondern sie entscheidet sich an der Kraft und dem Mut einer Regierung, dort Veränderungen herbeizuführen, wo das bisherige nicht mehr trägt. In den sozialen Sicherungssystemen, in der Verwaltung, bei den Wettbewerbsbedingungen. Diese Aufgabe jedoch hat Merkel ihren Nachfolgern überlassen. Aber nehmen wir die Kanzlerin von damals beim Wort und schauen, was Stuttgart 21 heute über die Zukunftsfähigkeit des Landes sagt. Der Termin für die geplante vollständige Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs im Dezember 2026 wird wohl nicht zu halten sein. Irgendwie bezeichnend, oder? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Grünen-Co-Chef Felix Banatschak erklärt seine Kritik an der härteren Migrations- und Grenzpolitik der Union.
Alles symbolische Maßnahmen, um der AfD das Wasser abzugraben, ist die AfD auf gleichem Level wie die CDU-CSU.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Zahlen von AMD. Außerdem berichten wir, wie die NASA den Mond zum Strahlen bringen will und wie man in Oregon kreativ gegen Wölfe kämpft. 12% holen die Grünen laut Forsa-Umfrage aktuell im Bund. Genauso viel wie die hippe Linke und fast so viel wie die abgeschlagene SPD. In den ostdeutschen Bundesländern sind es noch weniger Prozentpunkte. Gerade mal gut 3% holten die Grünen bei der Landtagswahl in Thüringen im vergangenen Jahr und gut 4% in Brandenburg. Man sieht, die Grünen sind nach wie vor eine eher westdeutsch geprägte Partei. Auch ihr Co-Parteichef kommt aus NRW. Felix Banatschak ist Duisburger, 35 Jahre alt und sitzt für seine Partei seit 2021 im Bundestag. Auf seiner Sommertour bereist er den Osten des Landes. Was er da genau will und gerade mit Blick auf die AfD, das klären wir jetzt. Guten Morgen, Herr Banatschak.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Banatschak, Sie bereisen auf Ihrer Sommertour gerade den Osten Deutschlands und Ihre Thüringer Parteifreunde haben vor wenigen Tagen einen Hilfeschrei an die Parteispitze geschrieben, in dem sie von Anfeindungen, Gewalt und Angst berichten, die sie dort erleben. Wie erklären Sie sich diesen regelrechten Hass gegen die Grünen?
Das, was diese beiden Thüringer grünen Politiker mir schreiben, das sagen sehr, sehr viele Menschen in diesen Bundesländern, die ich gerade bereise. Das sagen Leute aus anderen Parteien, das sagen Leute, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. Die Räume für demokratisches Engagement werden kleiner, die Zahl der Übergriffe wird größer. Viele erinnern sich an die Baseballschlägerjahre der in den 90ern und sagen, wir haben teilweise wieder solche Verhältnisse. Deswegen würde ich sagen, so wie es nicht das Problem der CDU war, dass Walter Lübcke, ein CDU-Politiker, auf seiner Terrasse von einem Rechtsextremen erschossen wurde, weil er sich für eine menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten eingesetzt hat, so ist es nicht das Problem von Bündnis 90, die Grünen, wenn kommunalpolitisches Engagement zur Mutprobe zu werden droht. Und trotzdem gibt es natürlich auch die Punkte, die uns jetzt im Besonderen betreffen. Bündnis 90 Die Grünen ist eine Partei, die wie wahrscheinlich keine andere für Veränderung steht, für Wandel steht. Und Wandel und Veränderung sind, glaube ich, sowieso häufig eine Zumutung. Und in Regionen, in denen es schon Transformationserfahrung gibt und die häufig nicht nur mit Juhu, hier entsteht was Neues einhergegangen ist, sondern auch mit dem Verlust von Arbeit, Verlust von Identität und, macht das nochmal was Besonderes aus. Und deswegen, wir sind hier im ganzen Land, aber insbesondere in den ostdeutschen Ländern, häufig mit einem Zerrbild von uns konfrontiert. Aber ehrlicherweise hat natürlich jedes Zerrbild auch irgendwo einen Kern in der Realität und mit dem müssen wir uns befassen.
Zu diesem Bild gehört, dass Sie eine Verbotspartei sind, eine Partei, die die Menschen gängeln möchte und die ihnen sozusagen aufdoktroyieren möchte, wie ein richtiges Leben geht. Wie gehen Sie gegen dieses Image an?
Indem ich erstmal anerkenne, woher dieses Gefühl kommt. Anders gesagt, wir stehen nicht für eine politische Kommunikation und auch einen politischen Ansatz, der sagt, die Welt verändert sich. Aber liebe Leute, keine Sorge, ihr kriegt davon nichts mit. Oder wir machen jetzt mal Klimaschutz, aber niemand wird irgendetwas an seinem Leben verändern müssen. Das wäre einfach eine unehrliche Politik. Und mein Ziel wäre, dass Bündnis 90 Die Grünen eine Partei der Ehrlichkeit sind. Aber vielleicht gehört zur Ehrlichkeit dann eben auch der zweite Begriff in ja, einem Mehrklang, wie ich ihn gerade sehe, nämlich die Empathie. Wenn man von Menschen auch eigene Veränderung abverlangt, und das ist es ja, wenn ich sage, Klimaschutz machen wir nicht nur abstrakt, sondern es bedeutet eben auch, dass wir dauerhaft anders unsere Häuser heizen. Es bedeutet, dass wir dauerhaft andere Motoren in unseren Autos haben werden oder vielleicht auch weniger Autos dort, wo es möglich ist, in den Städten beispielsweise, in den Großstädten, vielleicht auch mehr öffentlichen Nahverkehr dort, wo es ihn geben kann und wo er eine Rolle spielt.
Naja, gegen öffentlichen Nahverkehr, mehr davon hat ja niemand etwas. Und Sie haben ja gerade die Themen angesprochen, gerade was das Thema Klimaschutz angeht, dass der auch Zumutung bedeutet. Aber irgendwie haben es die Grünen geschafft, von einem Thema, das noch vor wenigen Jahren ein wirklich gesamtgesellschaftliches gewesen ist, dieses an den Rand zu denken und jetzt als so ein Thema, gegen das man sich eher wehrt, mit, wo man nicht mitgehen möchte, hinzukriegen. Wie haben Sie das versaubeutelt?
Ich will gar nicht unsere eigene Verantwortung da negieren, weil natürlich die Art, wie man Klimaschutzpolitik in einer angespannten Krisenzeit macht und ob das als eine Chance wahrgenommen wird oder als eine zusätzliche Bedrohung, das hat eine Regierung schon in Teilen in der Hand. Aber wir erleben ja leider, dass überall auf der Welt ökologische Politik wieder in die Defensive gekommen ist. Also auch in Ländern, in denen es gar keine grüne Partei gibt, hat sich die Themenagenda komplett verändert. Und ich weigere mich ein bisschen, der Logik zu folgen, dass Klimapolitik oder die Beliebtheit von Klimapolitik Aufgabe allein von Bündnis 90 Die Grünen wäre. Das ist ja ein bisschen so, als wenn Sie die SPD fragen würden, Frau Baas, Herr Klingbeil, soziale Gerechtigkeit ist nicht Thema Nummer eins, was hat die SPD falsch gemacht? Solange wir in diesem Land die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, solange wir in diesem Land den Einsatz dafür, dass unsere Kinder und Enkel noch einen lebenswerten Planeten haben, als Spezialhobby von Bündnis 90 Die Grünen missverstehen, solange werden wir dieses Problem vermutlich nicht lösen.
Thema Auseinandersetzungen in Ostdeutschland. Was die Grünen da mit den anderen Parteien der demokratischen Mitte gemeinsam haben, ist, dass die AfD ihnen das Wasser abgräbt. Die SPD will jetzt ein Verbotsverfahren gegen die AfD auf den Weg bringen. Würde Ihre Partei ein solches Verfahren unterstützen?
Das würde sie, und es ist eine wichtige Lehre aus der Geschichte des Zusammenbruchs der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, dass eine Partei nicht einfach mal von einer Parlamentsmehrheit oder einer Regierung verboten werden kann, so wie damals die SPD verboten wurde. Und die zweite Lehre ist, dass eine wehrhafte Demokratie auch in der Lage und bereit sein muss, sich gegen ihre Gegner von innen wie von außen zu wehren. Und deswegen hat das Verfassungsgericht die Möglichkeit, die Verfassungskonformität einer Partei zu überprüfen. Aber das Verfassungsgericht kann das nur tun, wenn vorher Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung dazu einen Antrag gestellt haben. Und all diese Wege führen über die CDU und die CSU.
Aber eine ganz grundsätzliche Frage, Herr Banatschak, ist es nicht eine Bankrotterklärung der demokratischen Mitte, wenn sie sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als mit einem Verbotsverfahren eine Partei zu bekämpfen, die auf Bundesebene ja mehr als 20% Zustimmung hat und in den ostdeutschen Ländern in Umfragen stärkste oder zweitstärkste Kraft ist?
Man darf eine juristische Auseinandersetzung nicht mit der politischen verwechseln oder
gegeneinander ausspielen. Aber sie wird eine politische Auswirkung haben.
Natürlich, aber Frau Rosenfeld, wenn ich das in aller Deutlichkeit sagen darf, ich kann doch die Frage, ob ich einfach zusehen möchte, wie eine antidemokratische Partei, die offen verfassungsfeindliche Ziele propagiert und verfolgt, nicht gewähren lassen, weil ich Angst haben muss, dass ein Verbotsverfahren Leute doof finden. Wenn ein Verbotsverfahren sozusagen nur die Alternative dazu wäre, dass man auch auf anderen Wegen sich in die Auseinandersetzung begibt, um Menschen wirbt, wieder andere Parteien zu wählen, das wäre ein Fehler. Aber wenn bei der NPD damals das Argument war, man kann sie nicht verbieten, weil sie zu irrelevant ist, und jetzt bei der AfD das Argument sein soll, man kann sie nicht verbieten, weil sie so relevant ist, dann können wir das mit dem Parteienverbotsmöglichkeit auch aus dem Grundgesetz herausstreichen. Meine Logik wäre, wir erleben doch bei der AfD, sie radikalisiert sich immer weiter und immer offener und sagt genau, was sie will. Und wenn ich irgendwann mal von meiner Tochter oder weiß nicht wem gefragt werde, was habt ihr eigentlich in der Situation getan, als ihr noch eine Chance hattet, den Rechtsextremismus aufzuhalten, möchte ich nicht antworten, ja, wissen wir auch nicht genau, aber so richtig mutig waren wir nicht. Ich finde, das ist keine Position, die Demokraten haben können.
Die Antwort könnte ja auch sein, ein Politikangebot zu machen, das die Wähler überzeugt, die heute der AfD ihre Stimme geben.
Das ist ja keine Alternative, sondern das ist ja das, was man zusätzlich machen muss. Ich meine, es wäre ja der helle Wahnsinn, wenn meine Strategie alleine auf eine juristische Auseinandersetzung ausgerichtet wäre. Es ist nur gleichzeitig auch wahnsinnig, wenn die Union glaubt, wenn sie einfach auch eine härtere Migrationspolitik macht, dann kommen die Leute einfach schon wieder zurück. Ich meine, man sieht doch gerade das Gegenteil passiert. In einer Situation, wo wir jetzt diese blödsinnigen Grenzblockaden haben, in einer Situation, wo der Familiennachzug ausgesetzt ist, in einer Situation, wo das Staatsangehörigkeitsrecht wieder rückabgewickelt wurde. Alles symbolische Maßnahmen, um der AfD das Wasser abzugraben, ist die AfD auf gleichem Level wie die CDU/CSU. Also offensichtlich funktioniert dieses Konzept, wir reden denen nach dem Mund, aber machen uns den Stempel, wir sind die Demokraten drauf, nicht. Und ja, es gibt viele, viele Gründe, die nicht mit Faschismus und Nichtrechtsextremismus zu tun haben, warum Leute diese Partei wählen. Ich erlebe viele davon. Ich habe gerade gesagt, halb Mecklenburg-Vorpommern ist gerade abgeschnitten vom Bahnverkehr. Wir haben hier Strukturwandel in verschiedenen Regionen. Leute haben Angst vor Arbeitsplatzverlust. Wir haben enorme Vermögensungleichheiten. Wir haben viele Probleme mit nicht vorhandener Infrastruktur. Wir haben an allen möglichen Stellen das Gefühl, Geld wird für die falschen Dinge ausgegeben. Menschen haben Angst vor Krieg und davor, dass er Deutschland immer näher kommt. Das sind alles Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Aber zu glauben, dass wenn ich das alles tue, und einfach die Politik wieder in Anführungsstrichen liefert, dann ist die AfD wieder bei 4,8%. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist einfach das Potenzial auch für autoritäre Positionen zu hoch. Und deswegen würde ich sagen, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Herr Banaschak, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Lust der Deutschen auf Nachrichten, sie nimmt ab. Das hat eine Reuters-Studie ergeben. Waren es im vergangenen Jahr noch 69%, die angaben, Nachrichten gelegentlich aktiv zu vermeiden, kletterte die Zahl dieses Jahr auf einen Höchstwert. 71% der Deutschen wollen manchmal ob der Flut an mehr oder minder schlimmen Neuigkeiten nur noch den Kopf in den Sand stecken. Gegen den Newsblues, da hilft nicht Ihr Arzt und Apotheker, sondern Ihr Pionierteam. Wir bringen die Zuversicht mit, auch wenn die Lage ernst ist, und zwar zu Ihnen auf die Bühne und das Pioneer-Team gleich mit. Celebrating Democracy ist weiter unterwegs. 1,5 Stunden Live-Journalismus mit Information ohne Apokalypse. Ein Abend zum Mitdenken, ja, und auch mitreden. Freuen Sie sich auf Gabor Steingart, Aleph Doğan, Jörg Thaddäus, Chelsea Speaker und spannende Gäste. Am 15.09. kommen wir in Berlin auf die Bühne des Theaters des Westens. Wir freuen uns auf den Ökonomen Professor Lars Feld und seinen Klartext zur Wirtschaft. Und die deutsche Ex-First Lady Bettina Wulff ist auch dabei. Wir kommen auch noch nach Düsseldorf, Erfurt, Essen, München, auch hier mit Live-Musik und Live-Gästen. Alle Termine, alle Tickets finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat sich der Chip-Gigant AMD in die Bücher schauen lassen. Also ab nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Anne, gibt es Grund zur Freude für die Anleger?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, AMD hat im abgelaufenen Quartal zwar beim Gewinn die Erwartungen knapp verfehlt, beim Umsatz gab es noch ein Plus von 32%. Die Aktie rutschte nachbörslich dennoch um mehr als 5% ab, weil die Anleger einfach noch stärkere Signale aus dem boomenden KI-Geschäft erwartet hätten. Besonders stark lief das klassische Geschäft mit Computerprozessoren und Grafikchips für Gaming. Das Client- und Gaming-Segment wuchs um fast 70%, angetrieben von hoher Nachfrage nach neuen Desktop-Chips und Spielekonsolen. Im Datenzentrum, also beim Geschäft mit Server-Chips für KI, stieg der Umsatz um 14%. Das große Problem von AMD ist, das Unternehmen muss mit schärferen US-Exportkontrollen kämpfen. Allein die Exportverbote nach China kosteten im Quartal rund 800 Millionen Dollar Umsatz. Die Konzernführung ist dennoch optimistisch. Die nächsten Chip-Generationen gelten als sehr wettbewerbsfähig und große Kunden wie OpenAI und Meta probieren die neuen Chips schon aus. Für das kommende Quartal stellt AMD deshalb wieder einen stärkeren Umsatz in dem Bereich in Aussicht und rechnet dort mit einem Plus von 17%. Anleger bleiben dennoch vorsichtig, weil das KI-Geschäft weiter im Aufbau ist und die Konkurrenz von Nvidia sehr groß bleibt. Also ja, Wachstum und Potenzial sind da, aber die Erwartungshaltung an AMD ist hoch, gerade mit Blick auf die neuen KI-Chips, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Schauspielstar Scarlett Johansson nicht nur Kinozuschauer anzieht, sondern auch Wölfe abschreckt. Das Landwirtschaftsministerium im US-Bundesstaat Oregon hat nämlich eine kreative Methode gefunden, um seine örtlichen Rinderherden vor umherstreifenden Wolfsrudeln zu schützen. Das berichtet das Wall Street Journal. Drohnen mit Wärmekameras patrouillieren über den Rinderherden und werden dann in ihrer Nähe Wölfe erkannt, richten die Drohnen ein Scheinwerferlicht auf die fangzähnige Gefahr und ballern über Lautsprecher eine Soundkulisse raus, die aus Krawall pur besteht. Der Wölfe-Terror-Mix enthält die lautstarke Streitszene aus dem Film Marriage Story, in dem ein Ehepaar in Scheidung sich anbrüllt, gespielt eben von Scarlett Johansson und Adam Driver. Komplementiert wird das Ganze von Feuerwerksgeknalle, Schusswaffenlärm und, kein Witz, dem Song Thunderstruck von AC/DC. Wie das Original klingt, ist nicht überliefert. Aber der Beschreibung nach dürfte es sich in etwa so anhören.
Secondly, how dare you compare my mother to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother.
You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of us. But mostly your mother. When we would lie in bed together, sometimes I would look at you and see her and just feel so gross.
I felt touch.
You're a slob.
You man.
Ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums erklärt nochmal den Grundgedanken hinter dieser Kakophonie und sagte dem Wall Street Journal, Zitat, ich will, dass die Wölfe reagieren und verstehen, Menschen sind schlecht. Zitat Ende. Diesen Grundgedanken hat Mann und auch Wolf nach dem Hören der Abschreckung sicherlich verinnerlicht. Sie scheint auch zu funktionieren. Nachdem innerhalb von 3 Wochen 11 Rinder gerissen worden waren, waren es nach Implementierung der neuen Methode nur noch 2 in 2 Monaten. Was Ochs und Esel mit dem Sozialismus nicht geschafft haben, das gelingt AC/DC in Oregon. Den Wolf in seinem Lauf, den hält am besten AC/DC auf.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass wir Deutschen nicht mitmachen können beim neuen Wettrennen im All. Denn sowohl die USA als auch die Chinesen als auch die Russen wollen auf dem Mond Atomkraftwerke bauen. Aber wir Deutschen, wir sind ja raus aus der Atomkraft und Windräder funktionieren da oben nun mal nicht. Die NASA jedenfalls macht ernst. Bis 2030 soll ein neues Kernkraftwerk entstehen. Und es ist der 2. Wettlauf auf dem Mond. Der 1. wurde von Kennedy in den 60ern ausgerufen.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Die USA wollen dieses Mal unbedingt schneller sein als Russland und China. Die verfolgen nämlich ähnliche Pläne. Ganz im Sinne von Immobilienmogul Donald Trump gilt auf dem Mond das irdische Immobiliengesetz. Lage, Lage, Lage. Wer auch immer dort zuerst baut, der wird der herrschende Mann auf dem Mond oder zumindest auf ein paar Kratern. Aber warum sollte man überhaupt auf dem Mond bauen und dann ausgerechnet ein Atomkraftwerk? Das weiß auch die NASA selbst noch nicht ganz genau. Aber Wissenschaftler sagen, Mondstrom sei nötig, wenn der Trabant in Zukunft als Basis für weitere Missionen genutzt werden soll. Und weil eine Nacht auf dem Mond 2 Wochen dauert, sei Solarenergie bei der ganzen Dunkelheit eben nicht das Mittel der Wahl. Für ihre außerplanetarische Energiequelle sammelt die NASA jetzt Designvorschläge. Völlig neu ist die Idee allerdings nicht. Es existiert bereits ein amerikanischer Reaktor im Weltraum, und zwar schon seit 1965. Der Snap 10A wurde damals in die Erdumlaufbahn geschossen, lief ein paar Wochen wie am Schnürchen und gab dann den Geist auf. Seitdem trudelt er als Weltraumschrott um die Erde. Auch das ist Endlagerung. Aber für den Mann im Mond heißt es, spätestens ab 2030 wird er Strom haben. Und ist vielleicht dann nicht mehr ganz so schwer.
Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heute nicht mehr.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heute nicht mehr. Er schaut uns warm von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Ruhe?